Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Der 1. September nähert sich und damit ein sinistres Jubiläum, der Anfang des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren. Es war ein Krieg, den keiner wollte, und genau so hat der britische Historiker Frederick Taylor sein jüngstes Buch betitelt. Der Autor will darin eine andere Geschichte des Jahres 1939 erzählen. Wie anders? Das fragen wir Frederick Taylor selbst. Er ist unser Gast in dieser Stunde. Der britische Historiker und Schriftsteller Frederick Taylor ist einer der besten Kenner deutscher Zeitgeschichte mit vielen erfolgreichen Büchern, auch bei uns. Und in seinem jüngsten Werk erzählt er uns nun eine andere Geschichte des Jahres 1939. Eine Geschichte, die schließlich auf den Krieg, den keiner wollte, hinauslief. Frederick Taylor lebt in Cornwall und dort sind wir mit ihm jetzt verbunden. Guten Tag, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Frederick Taylor. Guten Morgen. Der politische Weg hin zum Zweiten Weltkrieg, Mr. Taylor, ist vielfach beschrieben worden, ausführlichst erforscht. Sie entwerfen nun eine People's History, eine andere Geschichte aus der Sicht von britischen und deutschen Normalbürgern. Was fanden Sie an dieser Perspektive so interessant und spannend?
Also ich bin ein großer Bewunderer des deutschen Autoren Walter Kempowski und sein Echolot-Bücher, ja. Man macht so einen Querschnitt durch diese Gesellschaft, also zu einem gewissen Zeitpunkt in der Geschichte, also in diesem Fall eigentlich zwei Gesellschaften, englischen und deutschen. Und man sieht nicht nur, was in der großen Politik vorgeht, sondern auch mal, wie es dem sozusagen Normalverbraucher geht unter diesen Umständen.
Es ist ja die Zeitspanne von Hitlers aggressiver Expansionspolitik vor dem Krieg. Österreich ist schon einverleibt ins Deutsche Reich. Jetzt richtet sich sein Blick auf das Sudetenland, die damalige Tschechoslowakei 1938. Wie hat sich denn die Stimmung in diesem Jahr, Ihr Buch reicht so vom Sommer 1938 bis eben zum Kriegsanfang, wie hat sich die Stimmung demnach entwickelt bei den Briten und wie den Deutschen?
Ja, also wir fangen also im September, gegen Ende September an. Also Hitler war da durchaus überzeugt, dass er eigentlich in die Tschechoslowakei einmarschieren wollte, ja. Wenn er nicht bekommt, was er also von den Alliierten, von den Tschechen wollten. Und so anscheinend würden die es ihm nicht geben. Also da hoffte man also, die deutsche Bevölkerung irgendwie dafür zu gewinnen, also diese aggressive Politik. Und da war eine große Parade in Berlin, also Militärfahrzeuge, Truppen, Rüstung. Und die fuhren an die Reichskanzlei vorbei und der Führer erschien auf dem Balkon und eine ganze Menge Leute draußen auf der Straße. Und normalerweise waren Heilrufe und Jubel und so, aber an diesem Tag, am 27., war eine ungewöhnte Stille unter der Bevölkerung. Da ging der Führer nach einer Weile so zurück ins Zimmer, in den Bau und sagte, mit diesem Volk kann ich keinen Krieg machen oder sowas sehr Ähnliches. Und da musste er also einen Kompromiss finden, hat er gemacht nur, weil er wusste, dass er die deutsche Bevölkerung nicht mitnimmt auf diesem Pfad zum Krieg, ja. Und im nächsten Jahr war es so, dass das Regime wusste, wir müssen die Bevölkerung für diesen Krieg, den wir eigentlich am Ende führen müssen, also mitbekommen. Und so war das. Also das ist die Geschichte von diesem Jahr. Eigentlich in 1939 war die deutsche Bevölkerung noch ziemlich unwillig, was Krieg betrifft, aber sie war mindestens resigniert. Und das reichte für das Regime, ja, um mit dem Krieg anzufangen.
In vielen privaten Quellen aus britischer Sicht zeigt sich dieses Bild, dass sozusagen in Großbritannien keiner in irgendeiner Weise einen Krieg wollte. Da war das Kriegstrauma vom Ersten Weltkrieg doch noch zu stark wahrscheinlich, oder?
Ach sicher, aber in der allgemeinen Bevölkerung, ja, war das der Fall. Ich meine, man wusste, dass Hitler eine Gefahr war, aber eigentlich war man nicht besonders antideutsch. Man hatte eine gewisse Reue, also für das, was man mit den Deutschen gemacht hatte nach dem Ersten Weltkrieg, der Versailler Vertrag und so, ja. Also an Schuldgefühle gab es, das war unfair gewesen, das kann man 20 Jahre nach dem Krieg irgendwie anerkennen, ja. Aber die hatten ja Zweifel, die meisten Leute waren sehr erleichtert, als den Krieg vermieden wurde, Ende September 1938. Aber da hat nach einer relativ kurzen Weile hat man gedacht, okay, jetzt hat er die Soldaten gekriegt, aber was passiert als nächstes? Und man wartete darauf in England, also das war ziemlich nervös, war so eine gewisse Angst vor der Zukunft, was früher nicht der Fall gewesen war.
Auf dem Buchcover sieht man Frauen, die sich in Liegestühlen sonnen, während hinter ihnen Gewitterwolken aufziehen. War das auch eine Haltung, in der die Menschen diese Zeit wahrgenommen haben, also in Großbritannien? Da kommt was Unheilvolles, aber lassen wir uns doch lieber noch ein wenig gut gehen. Davon sprechen Ihre Quellen auch, ne? Sie haben viele Quellen recherchiert, auf britischer und auf deutscher Seite und eben Privatquellen. Was war das für ein Material? Wie sind Sie da vorgegangen?
Also eine ganze Mosaik von Quellen eigentlich. Ein paar Live-Interviews so mit Leuten, die jetzt Mitte 90 sogar sind, ja, die damals Kinder waren oder junge Menschen. Und dann gibt es natürlich die Tagebücher, es gibt andere Dinge, die auf Tonband aufgenommen worden sind, also in den 70er bis zum 90er Jahren in England. Und die Zeitungen von dieser Periode, auch in Deutschland, obwohl natürlich die Presse streng kontrolliert wurde von dem Regime, gibt es immer noch Clues etwas über die öffentliche Stimmung gibt. Und dann gibt es natürlich diese Berichte von Mass Observation in England, das ist ein soziopolitische Institut, die Leute haben Tagebücher geführt und Fragebogen ausgefüllt. Und dann, das gibt es natürlich nicht in Deutschland, was keine freie Meinungsäußerung. Aber man hatte natürlich auch die Gestapo und SD-Berichte, die eigentlich ganz ehrlich über die öffentliche Stimmung und die Moral der Bevölkerung berichtet haben. Mhm. Also ein Mosaik, muss man alles zusammen irgendwie sehen, ja, und machen so ein Bild.
Was erzählt Frederick Taylor diese Gemütslage der Bürger für Sie anders oder besser vielleicht als die offiziellen Bulletins der Politik und der Politiker und der entsprechenden Dokumente?
Weil ich glaube, man kann es differenzierter ansehen. Nur weil einer zum Beispiel eifriger Hitler-Fan war, bedeutet das schon nicht, dass man einen Krieg wollte. Man wollte die Dinge, die Hitler wollte. Man wollte die Deutschen im Ausland irgendwie ins Reich einverleiben, wollte diese oder jene Territorien Gewinne machen. Aber man wollte keinen Krieg. Man wollte natürlich dass alles friedlich macht. Was er eigentlich bis September 39, was ihm gelungen war, ja, natürlich. Und da hat das deutsche Volk also ein Vertrauen an ihn, dafür schafft es schon ohne Krieg. Und in England auch dachte man, wir müssen irgendwie jetzt, okay, nach März 39, als eigentlich Hitler seine Wehrmacht in die Rest-Tschechoslowakei geschickt hat, dann hat man in England gedacht, okay, diesem Mann kann man nicht Vertrauen schenken. Ja? Und dann hat man irgendwie nicht notwendigerweise Krieg erwartet, aber musste gesagt, wir müssen aufrüsten, wir müssen irgendwie eine Gegenwehr präsentieren, damit wir diesen Mann abschrecken. Und man hoffte, das würde genügen, ja. Und der Garantie an Polen und so weiter, hatte weit breitere Unterstützung bei der englischen Bevölkerung. Aber immer wieder sieht man das in beiden Ländern, bei den Privatquellen, die Leute wollen eigentlich keinen Krieg. Die beiden Völker haben natürlich 1914, 1918 viel gelitten. Und natürlich hat man mit viel Jubel und in den Ersten Weltkrieg marschiert. Ja, also Blumen gestreut an die Füße der jungen Soldaten und so weiter. Das hat man nicht 1939 gehabt. Auch wenn man eigentlich den Krieg angenommen hat, müssen wir machen, war irgendwie kein Jubel, gar kein Jubel.
Nun erscheint Ihr Buch 80 Jahre nach dem Kriegsausbruch, Frederick Taylor, und Sie verstehen es durchaus auch als eine aktuelle Warnung. Was können wir denn heute für unsere Verhältnisse aus dieser anderen Geschichte, wie Sie sie erzählen, lernen?
Dass die Friedensstörer wie zum Beispiel Hitler, und jetzt haben wir andere Beispiele, Trump und so weiter, dass man irgendwie gegen diese Leute eine Einheitsfront machen muss, ja, weil ohne internationales Verständnis, ohne einen echten Friedenswillen sind wir, also irgendwie könnte es sein, dass wir wieder wie in den 30er Jahren ein internationales Chaos hinsteuern, und das hat echte Gefahr. Vielleicht werden wir das vermeiden, weil wir schon etwas aus der Geschichte gelernt haben, aber das kann man gar nicht garantieren. Man hätte nie gedacht, vor 10 Jahren zum Beispiel, dass zum Beispiel Krieg eine Möglichkeit in Europa war. Jetzt ist es immer noch sehr unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen. Und das finde ich schrecklich als Historiker und als Mensch.
Danke Ihnen, Frederick Taylor, für dieses Gespräch.
Ah, sehr willkommen. Gern geschehen.
Alles Gute nach Cornwall. Und für Ihr Buch Der Krieg, den keiner wollte, Briten und Deutsche, eine andere Geschichte des Jahres 1939, jetzt auf Deutsch im Siedler Verlag erschienen mit 432 Seiten für 30 Euro. In diesen Sommerwochen gehen wir hier in der Lesart auch Autoren und Autorinnen besuchen, die ja auch woanders sind und dort schreiben, im Zuge von Stipendien meist. Und was es mit diesem dann doch besonderen fremden Schreibort auf sich hat, das hat die Schriftstellerin Helene Bukowski unserer Kollegin Anne Kulik erzählt, dass es etwa sogar Lebensliteratur notwendig sein kann. Hören Sie mal.
Ich weiß gar nicht, ob ich es geschafft hätte, wenn ich diesen Ort nicht gehabt hätte. Ich brauchte, glaube ich, so einen Ort, wo ich mich wirklich so reingraben kann, wo es keine anderen Dinge gibt, die mich ablenken und wo ich wirklich nur schreiben kann.
Das Haus Kreienhof bei Bremen hat Helene Bukowskis Debütroman gerettet. Bevor sie in das Haus kam, das sich der Schriftsteller Walter Kempowski in den 70er Jahren bauen ließ, steckte die Autorin in einer Schreibkrise.
Wo ich dachte, okay, entweder ich schreibe jetzt diesen Roman oder ich hau ihn halt wirklich in die Tonne.
Von einer Kommilitonin aus dem Studiengang Literarisches Schreiben an der Universität Hildesheim hat Helene Bukowski von Haus Kreienhof erfahren. Helene Bukowski packt ihre Sachen und verbringt im Frühjahr 2018 einen Monat im Haus Kreienhof. In dieser Zeit überarbeitet sie ihre bisherigen Textfragmente und hat am Ende des Aufenthalts eine erste Version ihres Romans fertig. Das hat sie auch der besonderen Atmosphäre im Haus zu verdanken, sagt sie.
Das Haus wurde ja von Walter Kempowski selbst gebaut und konzipiert. Und das ist halt so ganz spannend, weil er selbst ja auch Schriftsteller gewesen ist und deswegen dieses Haus auch so aufgebaut hat. Also es gibt zum Beispiel einen ganz langen Büchergang, wo eine große Bibliothek ist. Ich glaube, die ist so 11 Meter lang. Und dann gibt es ganz verschiedene Schreiborte. Es gibt so einen, wo ich richtig gerne saß, wo es so ein ganz schmales Fenster gibt, wo man so dann auf so ein Feld blickt oder das Büro. Und in jedem Zimmer ist natürlich auch ein Schreibtisch. Und dieses ganze Ort ist halt darauf ausgelegt, dass man dort schreibt.
Keine Ablenkung, keine Anrufe. Bis auf die gemeinsamen Mahlzeiten mit Hildegard Kempowski verordnet sich Helene Bukowski im Haus Kreienhof Einsamkeit. Freunde und Familie sollen ihr Briefe schicken. Wenn sie gerade nicht schreibt, erkundet sie alleine oder mit Hildegards Hund die Umgebung.
Es ist ja Niedersachsen, so zwischen Bremen und Hamburg, also sehr flaches Land, Moorlandschaft. Das Haus liegt halt so ganz am Ende des Dorfes, also auch so ein bisschen abgeschieden. Und dahinter beginnen eigentlich schon die Felder. Und wenn man dann so ein bisschen durch die Felder läuft, kommt halt so ein Moor, was halt so teilweise noch erhalten ist. Und da wird aber auch noch Torf abgebaut, was dann einfach so eine braune Ebene ist. Und da wächst halt nichts mehr. Das hat so eine ganz eigene Ästhetik.
Zwar findet sich kein Moor in Helene Bukowskis Roman Milchzähne, aber die Abgeschiedenheit und die Rauheit der Landschaft spiegeln sich in der dystopischen Szenerie ihres Debüts. Außerdem spielt ein einsam gelegenes Haus eine wichtige Rolle, in dem die Ich-Erzählerin aufwächst. Zu seiner Beschreibung hat sich Helene Bukowski von einem Roman von Walter Kempowski inspirieren lassen. Tadellöser und Wolf von 1971 hat sie im Haus Kreienhob gelesen.
Die erste Woche in diesem Haus hatte ich meine ganzen Notizen zusammengesammelt und wusste noch gar nicht, wie ich jetzt weiter eigentlich arbeite oder so. Und dann habe ich halt diesen Roman gelesen und der fängt auch mit einer Beschreibung an von einem Haus. Und das habe ich so beiseite gelegt und mich dann wieder ans Schreiben gesetzt. Und plötzlich habe ich auch so angefangen, dieses Haus so zu beschreiben. Und das war wie so ein Auslöser davon. Und dann bin ich so richtig eigentlich erst ins Schreiben gekommen.
Dann fließt es aus Helene Bukowski heraus. Sie schreibt fast so schnell, wie sie sonst liest, in diesem Monat im Haus Kreienhob. Die Gespräche mit Hildegard Kempowski, die vielen Bücher überall in den Regalen, die historischen Möbel machen das Haus für sie zum perfekten Schreibort. Für ihr nächstes Buchprojekt will sie hierher zurückkehren.
Manche mögen ja so ein ganz steriles Zimmer oder so, aber das ist gar nicht so spannend für mich, sondern halt so einen Ort zu haben, der selber auch so eine Geschichte hat. Der ist so voller von Literatur, dass man selbst auch da angeregt wird zu schreiben. Und das sitzt so in den Wänden, hat man das Gefühl.
Die Schriftstellerin Helene Bukowski an diesem besonderen Schreibort im Haus von Walter Kempowski in Kreienhob. Und jener Roman Milchzähne von Helene Bukowski ist im Blumenbar Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da lesen wir heute Stories, Erzählungen von Fabian Hischmann. Dieser junge Schriftsteller war 2014 mit seinem Debütroman für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Und das war eine Prosa, die ordentlich Furore machte im deutschen Feuilleton damals. Unsere Kritikerin Sarah Elsing im Studio weiß, was da los war. Worum ging es?
Ja, das fing an mit einem Zeitartikel von Florian Kessler mit dem schönen Titel »Lassen Sie mich durch, ich bin Arztsohn«. Und er fragte, warum die aktuelle Gegenwartsliteratur in Deutschland so brav und konformistisch sei. Das war so eine soziologische, etwas steile These, die lautete, die Absolventen der Schreibschulen in Leipzig und Hildesheim, die kommen alle aus dem gleichen saturierten Bildungsbürgermilieu. Und die haben deshalb erstens nichts zu erzählen und zweitens, weil sie nichts erlebt haben und drittens schreiben sie alle gleich und zwar alle gleich langweilig. Und Fabian Hischmann, der ist eben Absolvent dieser beiden Schreibschulen und der wurde dann leider mit seinem Debüt zum Paradebeispiel für einen, ich würde mal sagen, gut gemachten Schulaufsatz in Romanform. Ein Kritiker schrieb sogar, das sei ein kleiner, verwuschelter Roman, ganz lieb, aber sehr egal. Da gab es natürlich auch Gegenstimmen, aber dieser Stempel Institutsprosa blieb.
Alle wollen was erleben, heißt nun dieser Band mit Erzählungen von Fabian Hischmann. Was sind das für Geschichten?
Na, vielleicht ist erstmal wichtig, dass Hischmann die Geschichten Stories nennt. Und damit spielt er natürlich auf die Tradition der amerikanischen Short Story an, dessen Gott Hemingway schon im ersten Roman vorkam. Und der hat ja die Maxime, Autoren sollten nur über das schreiben, was sie wirklich erlebt haben. Und da ist es bei Hischmann so, dass er natürlich nicht über Krieg, Sex und Stierkampf schreibt, sondern ganz zeitgenössisch und erwartbar über das Leiden an der Alltagsbanalität. Und dann gibt es immer so mal mehr, mal weniger unerhörte Begebenheiten, an die man sich mit Gruseln erinnert, die dann das langweilige, normale Leben durchbrochen haben oder vielleicht vollkommen zerstört.
Ich meine, dieser Titel »Alle wollen was erleben« zeigt ja schon so deutlich auf dieses Thema von Langeweile, Sehnsucht einer saturierten Mittelschichtgeneration, was man dem Erstlingsroman, wie Sie es erzählt haben, Sarah Elsing, vorgeworfen hat. Erleben die Figuren denn jetzt wenigstens was?
Naja, symptomatisch ist schon, dass da endlos Autobahn gefahren wird oder sich so ein paar Hypochonder nur zaghaft und halb ironisch auch zu so einer Schwächlingsband zusammentun. Aber die
Schwächlingsband,
Figuren,
das ist gut.
Ja, die schrecken sogar vor den heiß ersehnten Küssen da zurück. Aber trotzdem haben diese Figuren so eine gewisse Versehrtheit. Also die Eltern sind verbrannt zum Beispiel oder der Geliebte ist in der Höhle auf Sizilien verschwunden. Oder etwas banaler, der Chefarzt sagt einen etwas gemeinen Satz zu einem 20-Jährigen, der in Afrika Abenteuer sucht. Und trotz dieser Wunde schaffen es die Figuren irgendwie weiterzumachen. Das sind, finde ich, schon teilweise sehr fein beobachtete Miniaturen, die Hischmann da schreibt. Aber irgendwie bleibt man als Leserin da oft frustriert zurück. Denn wenn es mal so richtig spannend zu werden droht oder die schönen Dialoge mal so ein bisschen eine tiefere Geschichte anzudeuten drohen, dann endet der Sprung in diese Leben dann doch abrupt. Und auch wenn Hischmann zum Beispiel erzählt, wie ich finde, ein bisschen betont, lässig von queeren Verhältnissen oder Geschlechtsumwandlungen, dann geht es am Schluss dann doch nur um das Coming-out vor der Adoptivmutter.
Heißt das denn, dass es da so jetzt doch so einen eigenen Fabian-Hischmann-Kosmos gibt? Das heißt also, man erkennt das, was damals in dem Roman war, auch jetzt wieder in der Beschreibung, in den Lebenssituationen, in den Figuren?
Ja, teilweise. Also in der letzten Story zum Beispiel mit dem Titel Kreise schließt sich tatsächlich ein Kreis zum Romandebüt. Max Flieger, der larmoyante Lehrer aus dem ersten Roman, der trifft nach Jahren des Driftens in der Psychiatrie und in einer gefährdeten WG seine Schicksalsgenossen von damals wieder. Und die planen dann zusammen ein Hospiz im Paradies. Und zwar auf dem Grundstück in Griechenland, auf dem Max' Eltern im Ferienhaus verbrannt sind. Das ist schon eine etwas zynische Perspektive, die aber irgendwie alle glücklich macht.
Was würden Sie sagen, Sarah Elsing? Brave Institutsprosa, das hat man dann auch Hischmanns zweiten Roman prompt vorgeworfen. Hat er denn jetzt bei diesen Storys doch auch literarisch was gewagt, ästhetisch? Ist das irgendwie doch weitergegangen?
Naja, ich würde sagen, im Gegenteil. Hischmann hat eher diese gut geölte Institutsprosa geradezu perfektioniert. Also er schreibt sehr szenisch, die Dialoge schnurren geradezu, die Dramaturgie ist perfekt gestrickt. Da merkt man, dass Hischmann eine Weile am Theater gearbeitet hat. Aber manchmal ist das alles so korrekt gebaut, dass man die Pointe schon im ersten Satz durchscheinen sieht. Und genauso wie die Dramaturgie ist das auch mit Hischmanns Sprache, finde ich. Das ist so aufgeräumt, so richtig und schlicht, so wie Dozenten an Schreibschulen das eigentlich schon immer gut fanden. Und auch inhaltlich macht natürlich Hischmann im Grunde seine eigene Versehrtheit als Autor auch zum Thema. Hemingway würde vielleicht sagen, well done, jetzt hast du mit diesen Stories den Kritikern wirklich mal den Mittelfinger gezeigt. Aber ja, schon, man kann sagen, dass er weitergeschrieben hat, dafür gebührt ihm schon Respekt, aber literarisch besonders innovativ oder interessant ist das für mich nicht unbedingt.
Alle wollen was erleben. Das ist der Titel der Stories von Fabian Hischmann. 176 Seiten zum Preis von 18 Euro. Sarah Elsing hat uns den Band vorgestellt. Besten Dank Ihnen.
Gerne.
Mehr zum Buch, zum Autor steht für Sie im Netz auf unserer Leserseite unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Found Poetry.
Der Sommer hat bei uns noch volle lyrische Kraft, auch in den modernsten Formen, etwa in der Form von Twitter-Gedichten. Für solche ist der Schriftsteller Clemens Setz eigentlich Romancier, inzwischen in der Twitter-Community bekannt, denn Clemens Setz dichtet nur, also Lyrik, nur auf Twitter. Und für uns schreibt er exklusiv Found Poetry, gefundene Dichtung, und später gibt's das auf Twitter.
Wie alles begann. Schau, ich hab was für dich. Das früheste bekannte Liebesgedicht in deutscher Sprache findet sich hier in einer Handschrift des 11. Jahrhunderts. Es handelt von einem Hirsch und einer Hirschkuh, die sich paaren. Das Fragment lautet: Der Hirsch raunte der Hindin von hinten in das Ohr. Willst du noch, Hindin? Hirets runeta hintun in das Ora, willst du noch hinter? Neumen begleiten das knappe Verslein, also wurde es wohl auch gesungen. Stell dir vor, ein Hirsch und seine Hirschkuh. Damit also hat alles begonnen.
Found Poetry, wie alles begann. Ein Gedicht von Clemens Setz, später dann auf Twitter. Demnächst gibt es weitere solcher Gedichte von Clemens Setz in unserem Lyriksommer. Und jetzt mal was ganz anderes. Wir, Achtung, lassen jetzt jodeln. Jawohl, diese spezielle Form des Singens assoziieren wir automatisch mit Bayern, den Alpen, die Älteren von uns vielleicht auch mit Loriot und seiner Jodelschule. Wie uns jetzt aber ein Buch des Musikjournalisten Christoph Wagner aufklärt, wird auf dem ganzen Globus gejodelt, was das Zeug hält, in unterschiedlichsten nationalen Färbungen selbstredend. Wagners Recherchen kann man aber nicht nur lesen, sondern auch sehen und hören in einer Ausstellung in München, die denselben Titel trägt wie das Buch. Jodelmania. Andi Hörmann hat Christoph Wagner dort getroffen.
München direkt am Verkehrsknotenpunkt Isartor, Valentin-Karlstadt-Museum, gewidmet dem schlaksigen Komiker und schalkhaften Sprachparodisten, rechter Seitenturm.
Der Jodel ist ein Gesang, der die Stimme von der Brust in den Kopf springen lässt. Und dieser Kipp-Effekt, das ergibt den Jodel. Es geht hoch, tief, hoch, tief, hoch, also dieses Au, Au, was ja auch bei der Feuerwehr, bei der Polizei, die Blaulichter sind, die nutzen genau den Effekt, der weiterreicht und durchdringender ist wie ein linearer Ruf.
Seit Ende der 1990er Jahre recherchiert der Musikjournalist Christoph Wagner zur Verbreitung des Jodelns und kompilierte für das Label Trikont die CD American Yodeling. Wenn er über die Ursprünge dieses alpenländischen Gesangs erzählt, klingt das wie aus einem Grimmschen Märchen.
Ich bin auf Quellen gestoßen, wo es heißt, ja, da wäre es schon dunkel geworden am Abend. Und auf einmal, diese Almer wären schon in ihre Hütte gesessen am Feuer und auf einmal hätten sie einen Jodelruf draußen gehört. Dann sind sie rausgegangen und haben gesehen, dass unten im Tal eine kleine Gruppe von 3 Leuten mit einer Fackel steht. Aber denen war es zu gefährlich in der Dunkelheit und die haben quasi um Hilfe gejodelt. Wir können da mal rumgehen.
Okay, es geht los mit
Alpensängerei fern der Alpen. Also es geht darum, dass das Jodeln sein Kernland verlässt. Es war ja früher ein Gesang, den niemand gekannt hat, der in den wilden Bergen praktiziert wurde, wo eigentlich niemand hinkam. Die Alpen galten als gefährlich, als düster. Und so Ende des 18. Jahrhunderts kippt es. Da werden die romantisiert. Da sieht man dann auf einmal die freien, guten Wilden, die in den Bergen leben. Also das hat auch dann im 19.
Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert entsteht die Sommerfrische. Städter machen Landurlaub, erholen sich in den Bergen und zeigen sich fasziniert vom exotisch klingenden Jodeln. Über den Tourismus entstehen Tourneen. Alpensänger ziehen in die Welt hinaus.
Schon 1839 sind die ersten Gruppen aus den Alpen, aus Tirol, in Amerika auftaucht. In große Theater sind die Auftritte. Und so ist der Jodel einfach in Amerika zum Household Name geworden. Jeder weiß, was Jodeling ist.
2004 veröffentlicht der US-amerikanische Radiomacher Bart Platenga das Jodel-Standardwerk Jodel IEU, The Secret History of Yodeling Around the World, und prägt damit das geflügelte Wort, dass der Jodel näher am Paradies sei als das Lied.
Wenn man diese American Hillbilly-Musik hört, wo gejodelt wird, kann einem das manchmal zum Beispiel an irgendeinen Kojoten in der Prärie erinnern. Also so das Wehmütige, das Einsame ist dort auch drin.
Mit dem Buch Jodelmania hat Christoph Wagner eine kleine Kulturgeschichte des Jodelns veröffentlicht. Reichhaltig bebildert mit vergilbten Fotografien von Musikern in Trachtengewändern, Ansichtskarten mit Jodelgruppen vor Bergkulisse, Notenblättern und Veranstaltungsplakaten. Alles historische Fundstücke, ausgegraben auf Postkartenbörsen und ersteigert im Internet.
Das war dann die Arbeit der letzten 3 Jahre in diesem Dschungel, Wege zu schlagen und einfach Geschichte zu erzählen.
Ach, da sehe ich Tarzan.
Natürlich.
An das hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht.
Doch, natürlich. Der Tarzan-Ruf, der Tarzan-Yell heißt es im Englischen, ist natürlich auch ein Jodel. Das ist dieses A-ja-ja-ja-ja.
Das Buch Jodelmania von Christoph Wagner liest sich wie ein kurzweiliges Reisesachbuch. in dem ein Gesangsstil um die Welt tingelt, im Urwald Stopp macht und auf der urbanen Bühne ein Zuhause findet. Die Ausstellung ist im Vergleich zum Buch nicht so detailliert und tiefgründig. Dafür gibt es Zeitdokumente aus den letzten 100 Jahren im Original zu sehen. Die Tonaufnahmen muss sich der Leser und Besucher leider selber organisieren. Kurios genug ist das Phänomen Jodeln allemal.
Möglicherweise war das wie das Pfeifen im dunklen Wald. Also wenn man einsam in so einer mächtigen Landschaft steht, kann ein starker Ruf, den man rauslässt, irgendwie auch einen Raum beschreiben, den man dann vielleicht auch von Dämonen damit reinigen kann oder die fernhalten kann.
Und in der Stadt jodelt die Sirene. Ja.
Genau, da haben wir es gerade gehört, ganz genau.
Christoph Wagner, der Autor von Jodelmania. Das Buch hat 320 Seiten, kostet 22 Euro. Bestimmt kriegt man es auch in der Ausstellung im Karl-Valentin-Museum in München. Diese läuft noch bis 15. Oktober.